Vielen Dank für die einleitenden Worte, die uns ja schon hinwiesen darauf, dass wir in der Passionszeit leben und neu daran erinnert werden, dass nur ein Blick fruchtbar und segensreich ist, nämlich der Blick auf Gott in Jesus Christus, auf sein Kreuz, auf das, was auf Golgatha für uns alle geschah, für meine Schuld, für deine Schuld, die Vergebung und Tilgung aller Übertretungen und den Sieg über den Tod. Wir sind dankbar, dass uns der Herr immer wieder erinnert, zumal wir ja ganz vergessliche Leute sind. Manchmal vergessen wir Montag schon, was wir Sonntag uns gesagt haben. Und der Alltag holt uns ein mit ganz fremden Gedanken, die gegen Gottes Wort und Reich streiten. Gedanken im Blick auf unsere eigene Person, die uns so wichtig wird und beschäftigt, dass wir die Person Jesu aus dem Fokus verlieren. Der heutige Sonntag ist überschrieben mit dem Wort aus Psalm 25: Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist ja eine Aussage, die König David machte, der ja in vielfältiger Weise Bedrängnisse erlebte und so in die Enge geführt worden ist, dass er keinen persönlichen Ausweg mehr kannte, sondern jetzt seine ganze Hoffnung auf den lebendigen Gott setzte. Ich will uns noch einige Verse aus diesem Psalm lesen, die Verse 1 bis 5. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Und dann dieser 15. Vers. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wir hörten ja bereits auch Worte des Evangeliums, wo Jesus Christus auch sagte zu denen, die ihm nachfolgen wollten, dass sie immer nach vorne, nach oben schauen müssen. Wer zurückschaut, ist nicht geschickt für das Leben im Reich Gottes in dieser Welt. Rückblick, im Blick auf das, was wir verlassen haben in dieser Welt, ist ein Schaden für Kinder Gottes. Rückblick auf schwere Zeiten, auf Dinge, die uns Not bereitet haben, halten uns auf, das Gute, was Gott uns bereitet hat, zu sehen, zu empfangen. Jesus Christus selbst sprach in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten über seine Sendung, dass sie nur darin Vollmacht hat, weil er auf den himmlischen Vater schaut. Die Frage an diesem Sonntag ist auch wieder neu gestellt: Worauf siehst du? Auf wen siehst du? Was ist dir Maßstab im täglichen Leben? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Das sind alles Fragen, die man persönlich beantworten muss, um auch eine Orientierung über das eigene Leben zu finden. In Johannes 5 spricht Jesus in Vers 10: Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hätte Jesus nicht etwas tun können aus seinen eigenen Überlegungen? Doch, Es steht ja geschrieben, er hätte Freude haben können, er hätte vieles machen können, aber das hätte nicht diese Frucht gebracht, die gebracht werden sollte, nämlich deine und meine Erlösung. Darum sagte Jesus, ich tue nur das, was ich sehe, dass der Vater tut. Und das tut gleicherweise dann auch der Sohn. Und das bringt Ewigkeitsfrucht. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, sagt David. Denn er wusste, wenn er das tat, hat er Orientierung und Sieg. Er muss sich nicht dem diesseitigen Leben ergeben, mit vielen Schwierigkeiten, die da aufbrechen. Er muss nicht in der Betrachtung der Verfolger bleiben, sondern er darf ein Geborgener in Gott sein, der verkündigt, wie gut Gott ist. Darum diese einleitenden Worte in dem Psalm Davids, dass sein Verlangen groß ist nach der Gemeinschaft mit dem, der ihn geschaffen hat, der ihn berufen hat. Das ist auch eine Frage mitten in der Passionszeit an uns. Ist es noch unser großes Verlangen, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? In der Stille ihm zu begegnen? Mich in der Stille von ihm segnen zu lassen? Mich anrühren zu lassen? Und leiten zu lassen auf dem guten Weg, den er für gut hält? Oder wie begegne ich unterdessen vielleicht wieder Jesus mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen? Herr, tu dies, Herr, tu jenes, beschenk mich hier, mach das, gib das für jenen und für diesen. Oder ist es die Frage, Herr, wo gehst du lang? Ich will nichts anderes als dir folgen. Denn auch David wusste, wenn er nicht den Blick auf den lebendigen Gott stets hält, geht er verkehrte Wege, auch wenn er das nicht wollte. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass seine Augen sehr schnell spazieren gehen. Und darauf achten, was schön ist in dieser Welt. Wir lesen in 2. Samuel 11 ja diese Aussage darüber, dass er in seinem Hause auf dem Dach spazieren ging und in das Nachbarhaus schaute und dort eine schöne Frau sah. Er hatte sich vorgenommen, dass seine Augen immer auf den Herrn blicken. Aber nun war er gefesselt mit seinen Augen auf die Schönheit dieser Frau. Und nicht nur das, schöne Dinge zu betrachten, ist ja noch nicht Sünde. Aber dann kam das Begehren, je mehr man auf die Dinge dieser Zeit schaut, desto stärker wird das Verlangen, sie zu besitzen. Und das geht uns auch so. Je mehr wir uns mit den Dingen dieser Zeit beschäftigen, wollen wir mit dabei sein. Wir wollen das miterleben. Wir wollen es auch an uns ziehen, weil wir Hoffnung hegen, dadurch etwas Gutes zu erlangen. Und so hafteten die Augen Davids auf dieser schönen Frau. Und es ging dann so weit, dass er sie in sein Haus holen ließ und beging mit Bathseba Ehebruch. Er wusste, was es bedeutet, seine Augen nicht auf den Herrn gerichtet zu haben, auf den Mitmenschen vielleicht gesehen, gerichtet zu haben und seine Fehler vielleicht zu sehen, aber auch seine Schönheiten. Diesem Menschen nachzufolgen und jenen abzulehnen, das wusste er, wie gefährlich das ist. Aber der Blick auf den lebendigen Gott reiht alles in unserem Leben richtig ein. Und David wusste auch, wie schwer es ist, Fehler einzugestehen und wieder gut zu machen. Er hatte gemerkt, dass sein Blick woanders hin gegangen ist als zu Gott und dass daraus Schlechtes entstanden ist. Bathseba wurde schwanger. Wie kann man das vertuschen? Wie kann man das loswerden? Und wir wissen, dass er den Mann der Bathseba an einen Ort stellen ließ im Kampfe gegen die Feinde, wo er ganz gewiss getötet würde. Vieles bahnt sich in unserem Leben leider an, wenn wir nicht den Blick auf Jesus gerichtet halten. Viele Ungerechtigkeiten finden Raum und eine Ungerechtigkeit gebiert die nächste. Falsches Sehen bringt falsche Entscheidungen im täglichen Leben. Wir lesen von diesem gesegneten Mann Samuel. Von Kindesbeinen an durfte er dem lebendigen Gott dienen in der Stiftshütte. Er wurde sehr gesegnet, so dass er sogar dem damaligen hohen Priester Eli Anweisungen geben konnte. Gott redete durch diesen Jungen, durch den jungen Mann. Bei Gott spielt das Alter ja keine Rolle, sondern wen er begaben kann, den begabt er auch. Er war wirklich in der Nähe des Herrn. Und doch war auch er versucht, weil er sich geärgert hat, das will ich mal sagen, über das Benehmen seines Volkes, in dem er war, war er versucht, den Blick auf das Äußere zu richten. Es gab eine Zeit, dass Israel einen König wünschte. Und sie bekamen auch einen König, den Saul, der allerdings nicht im Gehorsam gegen Gott blieb und verworfen wurde. Und über diese Tatsache war Samuel sehr traurig. Und innerlich grollte er mit dem Nächsten im Volke und war gar nicht mehr so frei, auf den Herrn zu blicken. Und dann kriegte er noch mit, dass Saul Gott ungehorsam war. Und dann spricht der Herr zu ihm: Wie lange willst du Leid tragen? Wir könnten auch sagen, du verlierst den Blick auf das Eigentliche. Und dann sandte ihn Gott in das Haus, da wo David zu Hause war. In das Haus, wo 8 Brüder beieinander waren. In das Haus Isais. Geh dorthin, da habe ich einen Mann mir ausgesucht nach meinem Herzen. In 1. Samuel 16 können wir das lesen, ab Vers 6. Den ersten, den Eliab, der war so schön gewachsen, der war groß, den nahm Samuel gleich ins Visier und dachte, der wird König. Den kann Gott gebrauchen. Fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. In Vers 6. Aber der Herr sprach zu ihm: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Das ist das zweierlei Sehen. Auch Samuel war versucht, dem Sichtbaren mehr Raum zu geben in der Beurteilung als dem, was Gott sieht. Ich habe ihn verworfen. Und so schaute er alle Brüder untereinander dort an, mit der Frage, kann es dieser oder jener sein? Der Herr sprach, nein, es ist keiner von ihnen, auch wenn sie dir alle gefallen. Du würdest sie vielleicht zum König gerne salben, aber ich nicht. Und dann kam die Frage auf, weil ja nur 7 Brüder zu Hause waren, hast du noch einen weiteren? Ja, einen kleinen. Der ist nicht so gut gewachsen, so groß gewachsen wie der Eliab. Ist ein kleiner, noch ein junger Knabe. Den hole her. Und als dieser kleine David kam, sprach der Herr, das ist das. Den Salbe, den habe ich ausgesucht. Der Mensch sieht an, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Darum die Frage an mich, an dich. Auf wen, auf was schaust du? Hast du deinen Blick noch auf Jesus gerichtet oder bereits schon abschweifen lassen auf die äußeren Erscheinungsformen von Menschen, von Situationen, von dir selbst? Ein anderes Beispiel soll uns auch sagen, dass wir geöffnete Augen für das Ewige haben sollen und auch brauchen, um richtige Entscheidungen zu fällen. Da ging es in Israel in 2. Könige 6 zu, dass die Nachbarvölker immer wieder einen Trupp schickten, um das Land auszukundschaften und vielleicht einige Verwüstungen vorzunehmen. Und dem König Israels wurde aber angesagt durch Elisa, wo sich die Feinde aufhalten, so dass der syrische König meinte, da muss ein Verräter in unseren Reihen sein, denn jedes Mal kriegen die heraus, wo wir uns lagern. Aber Gott offenbarte es, wo sich die Feinde lagerten, damit man diesen Raum umgehen konnte. Und dann geschah Folgendes, dass man ja hörte in Syrien, es ist der Prophet in Samaria, der alles offenbar macht, den müsst ihr suchen. Und sie gingen los mit ihrem Trupp und erschienen in Samaria. Elisa hatte einen Diener Gehasi genannt. Der wachte plötzlich auf und sah diese Soldaten und sagte, oh weh, das ist ja ganz grausam und schlimm. Diese Soldaten, das große Heer der Feinde. Elisa aber blieb ganz ruhig, denn er blickte nicht auf das Sichtbare, sondern den Unsichtbaren und sagte, nein, fürchte dich doch nicht, auf unserer Seite sind viel mehr. Wir wissen, dass wir das oftmals auch uns untereinander so zusprechen, Gott ist mächtiger, aber erkennen wir das auch wirklich im Geiste? Oder ist es nur ein Wortespiel? Bei Elisa war es kein Wortespiel, sondern er bat Gott, öffne Gehasi mal die Augen. Der muss echt sehen, damit er mal einen echten Eindruck kriegt von dem, was wirklich ist. Und dann öffnete Gott ihm die Augen und dann sah er die Heere Gottes, die viel mächtiger und größer waren als das Heer aus Syrien. Und da konnte auch er ruhig werden. Die Botschaft lautete, du musst richtig sehen. Auf wen blickst du? Auf was schaust du? Was macht dir Angst? Wo findest du Geborgenheit? All diese Fragen standen im Raum. Falsches Sehen bringt immer Furcht und Angst in unser Herz hinein. Und es beraubt uns auch. Es führt auch Gericht über uns. Wenn wir in 1. Mose 3 lesen, ab Vers 6, was der Eva passierte. Die Anordnung war ja klar von Gottes Seite her. Man hatte gewusst von diesem Baum, des Guten und des Bösen, der Erkenntnis, soll nicht gegessen werden. Alle anderen Bäume standen zur Verfügung. Aber Eva sah mit anderen Augen diesen Baum an. Sie meinte, man könne davon gut essen. Die Frucht sieht gut aus. Sie ist eine Lust für die Augen. Sie ist verlockend, zumal sie klug macht. Und sie gab diesem Blick nach, griff nach der Frucht, aß und gab sogar ihrem Mann davon. Ihre Augen wurden für das Böse aufgetan. Und es entstand Furcht. Sie versteckten sich. Ist es nicht manchmal bei uns auch so, dass wir uns fürchten vor Menschen, vor Situationen? Deswegen, weil wir nicht mit Gott rechnen? Sie fürchteten sich, so heißt es auch hier in der Schrift. Sie konnten im Paradies nicht mehr bleiben. Sie mussten diese wunderbare Umgebung verlassen, weil sie nicht mehr auf Gott allein schauten. Auch dir und mir kann es so gehen, dass du vielleicht deinen gut von Gott eingeräumten Platz verlassen musst, weil du nicht mehr auf ihn schaust, weil du dich von Menschen wieder leiten lässt. Wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes, sagt Jesus Christus. Schaut auf ihn, schaut auf mich, will der Herr sagen. Oder ein anderes Beispiel, wo der falsche Blick dazu führte, dass das Leben des Zeugnisses in dieser Welt beendet war und auch alles, worauf man seine Hoffnung setzte, verloren ging. Als Sodom und Gomorra gerichtsreif wurden und Gott die Engel aussandte, um noch Lot und seine Familie daraus zu retten, bevor diese Stadt unterging, gab es diese Anweisung in 1. Mose 19, die Stadt zu verlassen, sich auf den Berg zu retten, ohne sich umzusehen, ohne Rückschau zu halten. Damals war's. Ach, was der damals mir getan hat. Nicht mehr umsehen, nach vorne, nach oben. Und dann passierte es. Diese Familie verließ Sodom, machte sich auf den Weg. Aber die Frau von Lot konnte es nicht lassen, sich umzusehen. Sie schaute zurück. Was war die Folge? Ihr Zeugnis war beendet, unbeweglich. Sie kam keinen Schritt mehr voran. Und sie verlor den Mann, die Töchter, sie verlor alles, wonach sie geschaut hatte, was sie glaubte, dass es ihr Leben glücklich macht. Die Güter, die sie in Sodom hinterließ, alles verlor sie durch den falschen Blick, weil sie nicht auf den Herrn schaute. Und auch in dieser Passionszeit, wo Jesus Christus uns erinnert, dass er das Lamm für uns geworden ist, das sich ins Mittel setzte, um unsere Schuld zu tilgen, heißt es ja in Jesaja 53, wie unser Leben ausgesehen hat. Wir als Schafe gingen alle in die Irre. Jeder guckte nur auf seinen Weg, nicht auf Gott. Wie geht's mir? Was mache ich? Was kann ich? Jeder schaute nur auf seinen Weg, wird dort gesagt. Jesaja 53, Vers 6. Und das ist oftmals auch jetzt unsere Not, warum wir im Glauben und im Zeugnis von der Gnade Jesu nicht vorankommen. Schauen wir aber auf den lebendigen Gott, so wie David es aussagte, auch in anderen Psalmen, Psalm 34, Vers 6, dann werden wir erquickt, dann werden wir strahlen vor Freude. Ach, das sind ja alles so Worte, die an uns vorbeirauschen, die manchmal gar nichts mit unserem praktischen Leben zu tun haben. Ich frage mich echt ab, ob ich im Alltag strahlen kann vor Freude. Ich denke immer wieder an diese Aussage von Richard Wurmbrand, der ja 12 Jahre in Einzelhaft gewesen ist im Gefängnis um des Glaubens willen. Und er kriegte oft nicht genug zu essen. Er wurde auch gefoltert. Und dann erinnerte er, hatte auch keine Bibel im Gefängnis, aber er erinnerte sich an das, was er gelesen hat. Und hat sich abgefragt, habe ich das überhaupt gemacht, was Jesus sagt? Gepredigt habe ich es vielleicht. Denn es steht geschrieben im Lukas-Evangelium, wenn sie dich verfolgen, dann freue dich und hüpfe. Freue dich und hüpfe. Wenn sie Lügen über dich verbreiten, freue dich, hüpfe. Und dann fragte er sich in diesem Gefängnis, habe ich das je gemacht? Und dann fing er an zu hüpfen im Gefängnis. Und die Wärter guckten durch das Seeloch und dachten, jetzt ist er ganz durchgedreht und er kriegte die doppelte Ration von Essen. Habe ich das gemacht, was hier steht? Habe ich auf den Herrn geblickt? Ja, gepredigt habe ich das Wort vielleicht. Und er wollte die Praxis erleben und wurde gesegnet. Die auf ihn sehen, werden erquickt. Sie empfangen Freude. Und im Vers 9 von Psalm 34, sie erleben die Freundlichkeit Gottes. Und in Vers 10, sie haben keinen Mangel. Ach, das ist ja ein großes Wort. Nicht in unserer Zeit, wo alles so teuer wird, wo die Renten immer kleiner werden und so weiter. Ja, und da weiß man nicht, wie man vielleicht in einem Jahr das alles noch bezahlen soll. Ja, die haben keinen Mangel. Keinen Mangel, das sind die Zusagen Gottes. Allerdings, wenn wir nicht weiter auf Jesus schauen, dann haben wir großen Mangel. Dann verspüren wir die Begrenzungen an allen Ecken und Enden und verzagen und verzweifeln mit uns selbst und mit dem Nächsten. Wenn wir aber stets auf den Herrn blicken, dann blickt er auch auf uns. Dann schaut er auch auf uns. Gott sieht auf die, die ihn fürchten, Psalm 33, Vers 18. Er sieht auf die, die treu sind. Und er bewegt sie. Er bewegt sie zum Guten, Psalm 101, Vers 6. Und er schaut auch nach dem Glauben und der Wahrhaftigkeit in deinem und in meinem Leben. Ich möchte es mal salopp sagen. Kümmere dich nicht um andere, sondern kümmere dich um deinen Erlöser. Da findest du alles, was du brauchst, um auch dem Nächsten positiv zur Seite stehen zu können. Gott schaut in das Verborgene deines Herzens und meines Herzens und segnet dich dementsprechend, wenn du auf ihn schaust. Im Psalm 84, ihr merkt, diese Worte sind ja Erfahrungsworte der Psalmsänger. Da heißt es auch so wunderbar in dem Psalm 84 ab Vers 6, was diejenigen erwartet, die auf den Herrn schauen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch dürres Tal ziehen, wird es ihnen zu einem Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Das ist eine wunderbare Verheißung. Wo ist da ein Raum für Traurigkeit, für Furcht, für Angst, für Verzweiflung? Auf Jesus blicken. Wer nicht nach vorne schaut, sondern zurück, kann das alles nicht erleben, ist nicht geschickt für die Arbeit im Reiche Gottes. Allerdings, liebe Geschwister und Freunde, jeder von uns wird eines Tages Gott sehen müssen, ob er will oder nicht. Die einen, die Gott sehen wollen, freuen sich, ihn endlich ganz zu schauen, wie er ist in seiner Schöne. 1. Johannes 3, Vers 2, wo Johannes sagt, ja, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das sagt er mit Freuden. Das sagt er nicht aus Furcht. Aber die anderen, die jetzt nicht hier in dieser Welt auf Jesus blicken im Glauben, müssen ihn sehen, wenn er als Richter kommt. Sie müssen vor ihm stehen. Er kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden. Und das bedeutet einfach, sie werden Furcht haben. Sie wollen ihn nicht sehen, weil sie Angst haben. Sie haben ja zu Lebzeiten nicht auf ihn geblickt, sondern immer auf sich und auf die Umstände, auf die Möglichkeiten in dieser Welt. So, dass auch in Offenbarung 6, Vers 16, sie dann rufen, Berge fallt über uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Wir können ihn nicht ertragen. Wir sind aufgerufen, liebe Geschwister, und solche, die es doch noch werden, auf Jesus und sein Kreuz zu blicken. Weißt du, dein Leben ist so kostbar. Vergeude es nicht mit Sportspiel und Spannung, sondern setze es ein für deinen Heiland, der für dich geblutet hat am Kreuz. Was muss ich tun, um geöffnete Augen für den Willen Gottes zu haben? Ich muss es wollen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel lese, wie es einem Mann ging, der wirklich in den materiellen Dingen dieser Welt so tief drin steckte und so darin verhaftet war, dass er nur darin wühlte und glaubte, Leben zu finden. Das war der Zachäus. Der hat sich ja reich gemacht durch Betrug und hoffte durch Anhäufung von Reichtum ein gutes Leben zu führen. Aber dann steht dort geschrieben, plötzlich begehrte er, Jesus zu sehen. Er hatte ein tiefes Verlangen, ich will jetzt diesen Jesus sehen. Und weil er ihn sehen wollte, setzte er alles dran, dass das auch möglich wurde. Er stieg auf einen Baum, weil er klein war von Statur, um Jesus von oben zu sehen, über die Köpfe der anderen hinweg, koste es, was es wolle. Auch hier ist die persönliche Frage, will ich auch alles einsetzen, um Jesus zu sehen, koste es, was es wolle? Und weil er begehrte, den Heiland persönlich zu sehen, blickte Jesus auf zu ihm und sagt, komm herunter vom Baum, ich sehe dich auch, jetzt sehe ich dich auch. Jetzt will ich mit dir in deinem Hause etwas Neues erleben. Und Jesus kehrte in das Haus von Zachäus hinein und dann kam große Freude in das Herz dessen, der begehrte, Jesus zu sehen. Und was passierte? Alles, was ihm vorher wichtig war, wurde unwichtig. Er sagt ja, ich habe nur viel Geld, aber ich gebe die Hälfte gleich weg. Ist mir gar nicht mehr so viel wert. Und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich es vierfach wieder zurück. Ich kann mich von allem trennen, weil ich Jesus gesehen habe. Er ist das Leben. Er macht mich froh. Ihn brauche ich. Dafür kann ich alles lassen, wenn ich nur ihn habe. Dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Selbst wenn mir Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist das Neue. In der Passionszeit dürfen wir uns das neu fragen. Ist das so bei mir, bei dir? Ist diese große Freude da? Um geöffnete Augen zu bekommen, muss ich begehren, Jesus zu sehen, alles dran zu setzen und auch erkennen wollen, dass alle meine Schuld, mein Versagen getilgt wurde durch sein Kreuz, getilgt wurde durch sein Blut, dass er alles gut gemacht hat in meinem Leben. Wer stets auf Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk der Erlösung schaut, sein Versagen erkennt, aber es zugleich in die Hand Gottes legt, der erfährt Frieden. Frieden, der höher ist als alle Vernunft in seinem Herzen. Er wird Dinge schauen, die er zuvor nicht gesehen hat, aber die ihn froh machen. Herr, öffne ihm die Augen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Eine Anmerkung noch von dem Oswald Chambers möchte ich heute noch geben, der ja auch die Frage mal stellte, was soll denn Jesus für dich eigentlich tun? Und dann sagt er, gibt es etwas in deinem Leben, was nicht nur dich stört, sondern womit du auch anderen eine Last wirst? Wenn ja, dann ist es immer etwas, was du selbst nicht in deiner Gewalt hast. Sei so lange aufdringlich, er nennt das mal so, aufdringlich in dem Verlangen, Jesus zu sehen, bis du Jesus selbst gegenüberstehst. Sei aufdringlich in diesem Verlangen. Mache nicht die Vernunft zum Gott. Wenn wir still abwarten, anstatt unser Problem zu benennen, vergöttern wir damit nur unsere Vernunft. Wenn Jesus dich fragt, was du willst, dass er in deiner unvorstellbar schwierigen Lage für dich tun soll, dann vergiss nicht, dass er nicht vernünftig, sondern immer übernatürlich handelt. Das, was wir am allerwenigsten erreichen können, ist, dass wir so sehr mit Jesus eins werden, dass nichts mehr von unserem alten Wesen übrig bleibt. Gott will das tun, wenn du ihn bittest. Aber du musst wirklich glauben, dass er alle Macht hat. Glauben bekommen wir nicht nur, indem wir glauben, was Jesus sagt, sondern noch mehr, indem wir uns selbst auf ihn verlassen. In allem. In allem. Wenn wir nur das wahrnehmen, was er sagt, lernen wir nie glauben. Erst wenn wir Jesus selbst sehen, wird das Unmögliche, das er an uns tut, uns so selbstverständlich wie das Atmen. Wir müssen Jesus sehen. Und wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Die Antwort auf die Frage, auf wen und was siehst du, soll lauten: Ich blicke nur auf Jesus und sein Kreuz. Er ist mein Leben. Er ist meine Hilfe. Er ist mein Friede in Ewigkeit. Das möge der Herr neu in uns verklären. Amen.